mit Thies.
Christoph Förster ist Motivationscoach, Diplom-Sportwissenschaftler. Er war Chefredakteur bekannter Fitnessmagazine und er schreibt in seinem Buch Raus und Machen über kleine Abenteuer, die wir alle vor unserer Haustür erleben können. Wir hören von seinem ersten Mikroabenteuer mit dem Fahrrad über Nacht von Hamburg nach Berlin und warum es nachts nirgendwo sicherer ist als im Wald. Und vor allem ist er, und so steht es auf seiner Visitenkarte, Abenteurer. Hallo nach Hamburg.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Moin, sagen wir hier in Hamburg, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Moin an den Abenteurer hier mit dem aktuellen Projekt Raus und Machen. Denn du sagst, Abenteuer, das kann jeder vor der Haustür haben. Wir müssen gar nicht durch die Welt reisen und auch nicht mal lange vorher planen. Nein, das sind die sogenannten Mikroabenteuer. Die suchst du natürlich auch jederzeit. Wie bist du ins Studio geschwommen wahrscheinlich in Hamburg? Ne? Also einmal über die Alster und die Elbe.
Ich bin jetzt tatsächlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.
Alles andere hätte mich
gewundert. Ich war gestern aber auf der Elbe. Ich war gestern auf der Elbe unterwegs und bin einige hundert Meter durch den knietiefen Schlick gewartet, was ich so nicht eingeplant hatte. Ach. Wir waren mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs und dann war Ebbe und wir wollten ans Ufer und das gestaltete sich doch etwas schwieriger als gedacht.
Und wo war das? So richtig Elbe in der Nähe vom Hafen oder weit draußen?
Richtung Nordsee noch ein Stück weiter runter, wenn man so startet, so hinter Blankenese hier in Hamburg und dann weiter raus, dann ist die Elbe traumhaft. Und das Schöne an der Elbe ist, sie hat eine ordentliche Strömung. Ja. Und da muss man gar nicht so viel tun und kommt ganz gut voran.
Aber du hast dich natürlich gefreut, dass was schiefgelaufen ist, denn dadurch wurde es erst zum Abenteuer.
Ja, das ist tatsächlich das, was Abenteuer ja ausmacht, ne? Dass ich nie weiß, wie es ausgeht. Und viele wollen ein Abenteuer, aber vorher die Garantie haben, dass es auch genau so funktioniert, wie sie sich das zurechtgelegt haben. Und das kann ja gar nicht funktionieren, weil das eben ein Abenteuer ausmacht. Du weißt nicht, was passiert. Und sich da so rein zu begeben in so Situationen und drauf zu vertrauen auch, dass man die schon irgendwie lösen wird, das ist schon ein wichtiger Aspekt, finde ich.
Kann man das eigentlich lernen, dieses Vertrauen darauf, dass es schon irgendwie klappen wird?
Das denke ich schon. Also das ist ja einerseits ein Urvertrauen, andererseits aber auch einfach eine Erfahrung, ein Erfahrungswert, dass ich weiß, ich habe schon viele solcher Situationen erlebt und ich habe sie irgendwie lösen können. Und das ist dann das, was ja im Wortsinn ein Selbstvertrauen ist. Das entwickelt sich, ja.
Also coole und spontane Trips mit dem Fahrrad und dem Zelt und so hast du sicherlich viele gehabt bisher. Aber was ist tatsächlich dein erstes Mikroabenteuer?
Ja, ich hatte wirklich so ein Schlüsselerlebnis in dem Zusammenhang. Ich war in einer Lebensphase, wo ich gar nicht mehr so weit weg konnte und wollte. Also ich bin früher viel gereist, auch gerne gereist in die ganze weite Welt. Es war auch toll und mache ich auch hin und wieder immer noch. Also ich bin nicht nur vor der eigenen Haustür unterwegs. Aber ich war da in so einer Phase, wo ich das gar nicht mehr wollte. Ich hatte aber trotzdem diese Sehnsucht nach dem Abenteuer ja noch. Und da habe ich gedacht, wie löst du das jetzt? Und habe dann mich auf etwas besonnen, was mir eigentlich immer weitergeholfen hat, nämlich wirklich dieses Raus und Machen. Also nicht lange nachdenken, sondern einfach machen. Und habe in einem Telefonat mit einem guten alten Freund aus Berlin spontan gesagt, pass auf, was machst du morgen früh?
Und du warst
wir gehen
in Hamburg?
Frühstücken. Ich bin in Hamburg gewesen und habe mich mit ihm verabredet zum Frühstück am nächsten Morgen in Berlin und hatte schon so im Hinterkopf, hey, das fährst du mit dem Fahrrad. Und wir haben dann schnell aufgelegt, damit ich es mir nicht noch anders überlege. Und dann bin ich um 16 Uhr, war das glaube ich, 4 Uhr am Nachmittag, bin ich auf mein Rad gestiegen, einfach in Hamburg, ohne groß nachzudenken oder zu planen und bin einfach die ganze Nacht gefahren. Bin die ganze Nacht gefahren und war dann tatsächlich kurz vor 10 morgens am Brandenburger Tor am nächsten Tag, habe mich da dann nach einem kurzen Frühstück in die Bahn gesetzt, in die nächste, bin zurück nach Hamburg gefahren und war keine 24 Stunden, nachdem ich aufgebrochen war, wieder an meiner Haustür. Und das war deshalb so ein Schlüsselerlebnis, weil es mir gezeigt hat, hey, ich muss auf gar nichts warten. Ich muss einfach nur da raus und anfangen, das Fahrrad nehmen oder die Wanderschuhe nehmen. Und da war alles drin, was ein Abenteuer ausmacht. Ne? Ich habe echt viel erlebt und ich habe auch Situationen gehabt, wo ich nicht mehr so richtig weiß. Ich hatte kein Wasser mehr zum Beispiel und wusste nicht, wie ich das jetzt mitten in der Nacht, da, wie ich an Wasser komme. Ja? Also ein kleines Beispiel.
Ja, und wie? Wie bist du an Wasser gekommen?
Ich bin erst zu einem Hotel gefahren und habe dann irgendwann da im Hinterhof, weil das auch geschlossen war, im Leergut gekramt, aber da war nichts zu holen. Und hab dann an irgendeiner die Filiale einer Fastfood-Kette in irgendeinem Gewerbegebiet noch im Hintereingang habe ich so zwei Menschen gesehen, die hatten schon geschlossen. Okay. Mit denen habe ich kurz gesprochen, die haben mir die Wasserflaschen nochmal aufgefüllt und es sind aber auch ganz witzige Begegnungen dann oft, die fragten, ja, wo fährst du noch hin? Und dann sagte ich nach Berlin und dann hatten wir erstmal ein bisschen was zu erzählen.
Und wie viele Kilometer waren es noch bis nach Berlin zu dem Zeitpunkt?
Boah, das waren bestimmt noch 200, also insgesamt waren es 324 Kilometer, die ich auf dem Tacho dann am Ende hatte, was natürlich unglaublich viel ist. Es hört sich an, als wäre ich jetzt ein trainierter Radfahrer gewesen, war ich aber nicht. Sagen. Also aber ich bin ich bin 10 Jahre zu dem Zeitpunkt nicht mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren.
Ach, das kann doch nicht sein.
Und hatte mich natürlich übernommen, aber das war genau das. Ich wollte mal gucken, ob es geht. Ich habe gedacht, das geht. Bestimmt. Und jetzt schaue ich mal, ob es funktioniert. Und mit die beste Motivation war, was willst du jetzt hier um 3 Uhr nachts irgendwo im tiefsten Brandenburg anhalten? Ja, da kannst du auch weiterfahren.
Da hast du Angst gehabt. Das war die reine Angst, die dich weitergetrieben hat.
Da kommst du ja nicht weg. Du kommst ja da nicht weg. Da kannst du auch weiterfahren.
Nachts in Brandenburg. Aber hör mal zu, du warst bis zu dem Zeitpunkt selten mehr als 20 Kilometer gefahren in der Zeit davor. Bist dann 320 Kilometer mit einem Rad. Entschuldige bitte, dir muss doch sowas von der Arsch wehgetan haben. Und das schon nach 50 Kilometern.
Ja, ich bin viel im Stehen gefahren, wirklich.
Was das ja Witzige nicht, ist, es macht ja nicht besser, ehrlich gesagt.
Das Witzige ist, selbst 100 Kilometer fühlten sich ja eher wie so ein Aufgalopp an. Also was eigentlich schon echt viel ist, denkst du, ach, jetzt bin ich gerade losgefahren. Und irgendwie ist so die Einstellung eine ganz andere gewesen. Ich habe da richtig Lust drauf gehabt. Ich bin so in die Nacht reingefahren, voller positiver Erwartungen und habe mich da richtig drauf gefreut. Und das war toll. Ich habe viel gesungen, was man so macht, wenn man alleine ist mitten in der Nacht. Ja. Mit sich selber reden und sich irgendwie da weiter motivieren.
Jetzt kommt eine Frage, die du oft gehört hast, aber ich möchte bitte eine Antwort, die ich nicht erwarte. Und zwar, warum lohnt es sich, die eigene Komfortzone zu verlassen? Außer, dass man natürlich stolz auf sich ist und sich irgendwie gut fühlt und ein bisschen Adrenalin kommt. Aber warum?
Also meine Gegenfrage zu warum ist eigentlich immer, warum nicht? Aber das hast du möglicherweise erwartet.
Wie ein Politiker.
Warum sollte ich es nicht tun?
Ja, weil es weh tut, weil ich einfach Zeit verliere, weil ich einfach was anderes hätte machen können.
Ja, das ist jetzt ganz interessant, wenn wir das mal so ein bisschen auseinanderklavüstern. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich Zeit verliere. Ich habe den Eindruck, dass ich Zeit gewinne. Mhm. Und darum geht es natürlich wirklich auch, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Deswegen bin ich ganz gerne auch alleine unterwegs. Hin und wieder auch mit Freunden. Das hat wieder eine andere Qualität. Aber Zeit mit sich alleine zu verbringen, das machen wir ja schon im Alltag sehr, sehr wenig. Und alleine das ist schon sehr wertvoll. Ja, und ich wachse einfach an diesen Erlebnissen und ich saug ganz viel auf und ich glaube, dass diese ehrlichen, intensiven Draußenerlebnisse uns ja auch als Persönlichkeit in irgendeiner Form ausmachen und dass es einfach Quality Time ist. Ne? Also wir Menschen sind Natur, uns geht's in der Natur gut, wir fühlen uns in der Natur wohl. Deswegen fahren wir ja auch im Urlaub, wenn wir uns entspannen wollen, ans Meer oder in die Berge. Das ist ja kein Zufall. Mhm. Und das gibt uns einfach ganz, ganz viel. Und dies Herausforderungen suchen, immer individuelle, ja, dann wachsen wir. Also das ist, wir brauchen eine neue Reize, weil wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon machen, dann bleiben wir immer der wir schon sind, hat mal irgendein schlauer Mensch gesagt. Und da ist natürlich was dran. Ich finde aber ganz wichtig,
neuen Reize, ja.
Ich finde ganz wichtig, dass wir Herausforderungen nicht immer verstehen, nur als höher, schneller, weiter. Wir haben eben über diese 324 Kilometer von Hamburg nach Berlin gesprochen. Das ist natürlich ein Gewaltritt.
Den die meisten auch nicht geschafft hätten natürlich.
Genau, der hat mir viel gegeben. Ich mag das ganz gerne, auch so diese körperlichen Herausforderungen. Es kann aber genauso eine Herausforderung sein, eben das nicht zu tun, weil wir schon im Beruf immer dieses höher, schneller, weiter haben und mal zum Beispiel in einem Waldstück 24 Stunden in einem Radius von 100 Meter zu verbringen. Mhm. Das ist für viele von uns eine größere Herausforderung, als irgendwie 100 Kilometer von A nach B zu ballern.
Ich fand sehr schön von dir den Satz, den ich gehört oder gelesen habe, draußen in der Natur bin ich am besten.
Ja, das ist was ich mich irgendwann mal gefragt habe. Ja. Wenn wir uns mal hinsetzen und überlegen, was sind eigentlich die Momente, die richtig gut waren in unserem Leben? Ja, jetzt mal abgesehen von Kind ist geboren worden oder Hochzeit, ja, was immer gleich so als erstes rauskommt.
Ja, hast ja auch alles mitgenommen.
Also. Habe ich alles mitgenommen, ist alles super. Ja. Will ich auch gar nicht missen oder irgendwas Abschätziges drüber sagen, weit gefehlt. Aber wirklich sich mal überlegen, wann habe ich das Gefühl gehabt, ich war richtig gut. Ich war richtig, richtig gut. Und dann zu überlegen, was war da gegeben zu diesen Momenten? Ne? Wie waren da so die Rahmenbedingungen? Und da habe ich für mich festgestellt, ich war immer draußen.
deine Definition für Mikroabenteuer, die dauern so circa 8 bis 72 Stunden. Man benutzt kein Auto und wenn es geht auch kein Flugzeug. Man übernachtet draußen ohne Zelt auch am besten. Es geht immer um eine gewisse Ungewissheit, die man auch akzeptieren muss. Es geht darum, die Komfortzone zu verlassen. Und ein wunderbarer Spielplatz für dich ist natürlich als Hamburger die Ostsee zum Beispiel. Die ruhige Ostsee, die so harmlose Ostsee, die dich aber in gewisser Weise fasziniert. Du bist nicht weit weg davon aufgewachsen. Die Ostsee, über die, darüber schreibst du auch in deinem Buch, ich glaube, 5000 Menschen aus der DDR versucht haben zu fliehen. Alleine dieser Background hat eine gewisse Faszination auf dich, ne?
Das stimmt. Nun muss man so ein bisschen differenzieren, weil natürlich eine Flucht über die Ostsee aus der DDR in den Westen nicht das ist, was wir heute als Abenteuer verstehen, ne? Als Freizeitabenteuer. Das ist ein ganz anderer Antrieb, wenn es wirklich um Freiheit oder um das Überleben geht. Ich finde es aber trotzdem unglaublich spannend, weil das ja vor unserer Haustür stattgefunden hat. Und das wahnsinnige Abenteuer sind, die da erlebt wurden, unfreiwillig, ja, oder zumindest haben diese Menschen sich den Weg über die Ostsee dann doch selbstständig ausgesucht. Und ich habe mit einem Menschen gesprochen, bin da gerade im ganz intensiven Kontakt, der auch hier in Hamburg lebt, der über die Ostsee geschwommen ist, der 40 Kilometer von Kühlungsborn bis nach Fehmarn geschwommen ist, über Nacht mit Gewitter und allem Pipapo. Also Wahnsinn. Der Mensch ist jetzt fast 80 Jahre alt und mit dem tausche ich mich gerade sehr, sehr viel aus.
Also der auf der Flucht war
dabei. Der auf der Flucht war, der 1971 wirklich eine der spektakulärsten Fluchten hingelegt
hat. Ist das Peter Döbler?
Das ist Dr. Peter Döbler.
Das ist Dr. Peter Döbler. Ich habe mich nämlich gefragt, was macht der inzwischen? Was ist aus dem geworden danach?
Dr. Peter Döbler ist Fischer geworden. Also der hat damals in der DDR schon als junger Kerl hat er Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway sich immer wieder angeguckt und hat so geträumt davon, weil er Angler war, einmal einen Marlin zu angeln. Und ist dann irgendwann, nachdem er Arzt eine ganze Zeit war in der Bundesrepublik, wirklich in die weite Welt raus, war 12 Jahre auf den Kapverden und ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Marlinfischer der Welt geworden. Der ist auf den Kapverden noch heute, also wirklich eine Legende, weil er, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Marlin rausgeholt hat aus dem Wasser. Ein ganz, ganz spannender Typ und wir haben gerade so ein paar Gedanken, was wir zusammen machen können, vielleicht schreiben wir ein Buch.
Also 40 Kilometer schwimmen, das ist vermutlich noch anstrengender als 325 Kilometer nachts mit dem Fahrrad. Von Hamburg nach Berlin, oder?
Aber definitiv. Vor allen Dingen, weil du weißt.
Wir haben kein Gefühl dafür.
Das ist viel, viel anstrengender. 40 Kilometer schwimmen in der offenen Ostsee ist wirklich, kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist anmaßend, sich da überhaupt dran zu wagen an den Gedanken. Das ist eine unglaubliche Leistung. Vor allen Dingen zu wissen, ich kann nicht zurück und jederzeit kann hier ein Boot auftauchen und die sacken mich ein. Ja, und es geht wirklich nur nach vorne, du musst den Kurs halten, es ist nachts.
Und du musst dich orientieren können vor allem. Und das noch in der Nacht. Wie hat er das gemacht?
Er hatte einen Kompass dabei, der relativ schnell ausfiel. Er hat es anhand der Sterne gemacht. Er wusste grob den Kurs, wusste, wo geht's lang und hat dann anhand der Sterne sich orientiert und kam tatsächlich genau da raus, wo er rauskommen wollte, nämlich auf Fehmarn.
Also du weißt ungefähr, was es heißt, diese Kraft aufbringen zu müssen, um so etwas zu schaffen. Was hat dich bei ihm am meisten fasziniert?
Er hat gesagt, für ihn war das eigentlich gar nicht extrem. Für ihn war das selbstverständlich. Also für viele andere ist es eine unglaubliche Leistung gewesen. Aber er ist immer viel geschwommen. Er ist auch in der Vorbereitung ist er immer 20 Kilometer irgendwie geschwommen. Und dann ist er zwischendurch getaucht und hat geangelt und irgendwelche Fische rausgeholt. Und für ihn war das gar nicht so wild. Er wusste vor allen Dingen, dass er es schafft. Er hat wirklich sich auch immer wieder das eingeprägt. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Für ihn war es absolut keine Frage, dass das schiefgehen könnte.
Und er wurde auch nicht entdeckt von den Grenzposten dort. Oder gab es eine brenzlige Situation am Anfang dann?
Die haben irgendwann seine Klamotten in einem Gebüsch entdeckt und sich dann auf die Suche gemacht, ihn aber nicht gefunden. Also er hat wohl Scheinwerfer gesehen, die Ostsee abgesucht haben, aber das ist ganz, ganz schwer, so ein kleines Köpflein irgendwo auf der offenen Ostsee zu finden, zumal er auch immer wieder getaucht ist dann.
Einer, der vielleicht dann auch mal ein Mikroabenteuer mit dir erleben wird.
Ja, das schauen wir mal.
Schafft er das mit 80? Ist der noch so rüstig?
Der ist ganz rüstig, versteht sich in jedem Fall als Abenteurer. Und jetzt schauen wir mal, ob das am Ende ein Buchprojekt wird. Es wäre eine Riesenehre für mich, seine Geschichte aufschreiben zu dürfen. Darüber sprechen wir gerade.
Okay,
und
schön.
Was darüber hinaus noch so passiert, das sehen wir dann.
Du bist als Mikroabenteuer tatsächlich durch die Ostsee auch geschwommen, nach Dänemark. Wie viele Kilometer waren das?
Ja, das ist im Vergleich zu dem, was der Peter Döbler geleistet hat, natürlich ein Witz. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte gerne von Deutschland nach Dänemark schwimmen. So, einfach weil sich's witzig anhört. Mhm. Jetzt denken alle gleich, was für eine Wahnsinnsleistung, wie bescheuert, schaffe ich nie. Ich behaupte, das schafft jeder, der ein bisschen geradeaus schwimmen kann. Es gibt nämlich eine Stelle an der Flensburger Förde, da sind es nur 1,5 Kilometer einmal rüber.
Ja.
Na, von der deutschen auf die dänische Seite.
War Fehmarn oben oder nee? Nee, noch weiter hoch.
Also Flensburg, da ist die Flensburger Förde, da geht da wie so eine Bucht rein. Yeah. Und da ist die Südseite deutsch und die Nordseite der Förde ist schon dänisch. Und ich bin da mit einem Freund drüber geschwommen. Wir haben unser Gepäck auf so einem kleinen Surfboard transportiert, hinterhergezogen, haben eine Nacht in Dänemark übernachtet, da an der Küste und sind am nächsten Tag wieder zurückgeschwommen.
Ja, war aber nicht so leicht, das Paddleboard, das Stand-Up-Paddleboard mitzunehmen, ne?
Das war leichter als die Variante, die wir vorher schon mal ausprobiert hatten, nämlich uns ein Floß aus Totholz zu bauen für unser Gepäck. Ja. Das war deutlich schwerer und noch unhandlicher, schwerer zu navigieren.
Das war in der Eifel, da seid ihr durch den Vulkansee geschwommen?
Genau, da sind wir durch den Laacher See geschwommen. Ja. Das war auch großartig, aber das Stand-Up-Paddleboard ist da schon ein bisschen geschmeidiger, muss man sagen, wenn man das hinter sich hält.
Ich wusste nicht, dass man die Dinger aufpumpen muss.
Ja, es gibt solche und solche. Es gibt welche, die muss man aufpumpen und dann gibt es auch welche, die sind nicht aufpumpbar. Aber die zum Aufpumpen, die sind natürlich besser zu transportieren. Ich kann jetzt nicht so ein Riesenboard, was nicht aufpumpbar ist, was hart ist, also ein Hardboard nennt man das, mit in die Bahn nehmen. Das funktioniert nicht.
Aber ist blöd, wenn man dann seine Pumpe vergisst zu Hause, ne?
Ja, es spricht so einen wunden Punkt an. Genau das ist der Fall gewesen.
Merkt das schon, dass du den verschweigen willst.
Ja, ich hatte die Pumpe vergessen, als wir über die Ostsee schwimmen wollten. Leider passiert mir das immer wieder, dass ich, ja, in der Annahme, ich müsste gar nicht so viel planen, dann doch was Wichtiges vergesse. Und das war der Fall, aber wir waren dann auch vor eine Situation gestellt wieder, die wir lösen mussten und die wir am Ende gelöst haben.
Aber auch mit dem Taxifahrer nur knapp. Denn der sagte erstmal, das Ding geht in das Taxi, das ihr dann nehmen musstet zwischenzeitlich, das geht hier nicht rein.
Ja, wir mussten ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, wir haben tatsächlich irgendwo einen Surfshop gefunden, wo wir das Board dann nur noch aufpumpen konnten und waren einfach zeitlich ein bisschen in Verzug geraten, dadurch, dass ich keine Pumpe dabei hatte. Mussten ja vor Sonnenaufgang dann auch rüberkommen nach Dänemark und da hatte ich kurzerhand mal so diese Regel, wir benutzen kein Auto, aus dem Pragmatismus über den Haufen geworfen, habe gesagt, komm, wir müssen jetzt ein Taxi nehmen und den mussten wir tatsächlich etwas überzeugen. Aber die Norddeutschen sind manchmal am Anfang etwas knorrig und dann doch irgendwann öffnen sie
freundlich und so. Die sind immer hell. So. Immer hell und am Schnacken. So.
Ja, es war eng im Taxi dann irgendwann, aber wir haben uns nett unterhalten.
Aber sei froh, dass das kein Berliner Taxifahrer war.
Ja, das stimmt. jetzt wollen wir uns nicht zu weit rauswagen hier. Die Berliner sind ja noch schnodderiger, aber eigentlich sind sie im Herzen auch ganz gut.
Aber wirklich nur im Herzen. Also, du wärst da aus der Stadt nicht rausgekommen mit dem Taxi. Das glaube ich nicht in Berlin. Also, du hast für uns natürlich auch ein paar Tipps für eigene Mikroabenteuer, die wirklich leicht umzusetzen sind. Aber es ist wichtig, dass wir da irgendetwas machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben und was wir uns fast auch eigentlich gar nicht zutrauen. Gib uns Inspiration, gib uns 3, 4 Dinge, die wir einfach mal ausprobieren.
Jetzt kommen wir gerade noch mal zu einem Punkt. Du hast gesagt, was wir selber noch nicht ausprobiert haben. Wir haben eben über die Regeln gesprochen. Diese Regeln, die du vorhin aufgezählt hast, die 3, das sind ja meine ganz persönlichen. Yeah. Komfortzonen sind immer individuell. Es kann keine allgemeingültige Definition vom Begriff Mikroabenteuer geben. Also ich kann nicht sagen, wo ein Mikroabenteuer anfängt. Ich kann sagen, wo es für mich anfängt. Ne? Deswegen ist das ganz wichtig. Man kann diese Regeln sich als Inspiration nehmen, aber sollte tunlichst für sich selbst schauen. Wo sind meine eigenen, meine persönlichen Komfortzonen? Ich finde aber, dass das draußen Schlafen ohne Zelt definitiv für viele aus der Komfortzone rausführt. Mhm. Vielleicht mal einfach sich irgendwie in den dunklen Wald zu legen, nachts. Da fangen dann an, Ängste hochzukommen. Ja, was kann da alles passieren? Ich sage gerne, nachts alleine im tiefen dunklen Wald ist wahrscheinlich der sicherste Ort, den es gibt in Deutschland. Und es passiert da draußen nichts. Es passiert uns mehr, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind oder wenn wir in der Großstadt unterwegs sind. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist größer. Es kann nie eine Garantie geben, dass nichts passiert. Wildschweine, die machen in der Regel einen Bogen um dich nachts. Oh, okay. Ja? Kann sein, dass du die mal blöd überraschst. Tagsüber, wenn die gerade Frischlinge haben, dann werden die möglicherweise ein bisschen unangenehm. Da muss man sich ganz ruhig zurückziehen. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Wie gesagt, viel geringer als andere Wahrscheinlichkeiten, wo uns irgendwas zustoßen kann.
Also das ist einfach ganz einfach mal im dunklen Wald. einfach mal auf den Boden.
Im dunklen Wald, also draußen übernachten, wo auch immer. Es kann auch im eigenen Garten sein, für den ersten Schritt oder auf dem Balkon. Ja. Oder nachts draußen sein, so wie ich es gemacht habe mit dem Fahrrad. Man muss ja nicht übernachten gleich, man kann auch eine Vollmondwanderung machen, die ganze Nacht durchwandern, weil es einfach einen anderen Blickwinkel auf die Welt mal eröffnet. Nachts unterwegs zu sein, wenn alle anderen schlafen.
Mhm. Okay.
Das ist eine Sache. Was man natürlich auch machen kann, ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs zu sein, mal einen ganzen Tag, wirklich nicht einzukehren, nicht reinzugehen, sich draußen das Essen zuzubereiten. Man muss es ja jetzt nicht unbedingt sammeln, aber man kann sich was mitnehmen und das zum Beispiel auf dem Kocher vorbereiten.
Mhm.
Oder man geht mal eine S-Bahn-Linie in der Stadt, in der man lebt, mal komplett zu Fuß ab. Ja, oder man besucht Mutti am Wochenende nicht mit der Bahn, sondern mit dem Fahrrad. Oder man geht zu Fuß ans Meer oder, weiß ich nicht, zum Frühstück nach Frankreich, je nachdem, wie die Entfernungen so sind vom eigenen Wohnort.
Das ist eine witzige Sache. Genauso wie zum Beispiel auch biege mit dem Fahrrad an jeder fünften Wegegabelung rechts ab.
Richtig, man kann das ganz spielerisch sehen und sich selbst da so vor kleine Herausforderungen stellen. Ne? Man
aber
kann auch am Bahnhof würfeln, von welchem Gleis man jetzt den nächsten Zug nimmt und mal drei Stationen fährt, um da auszusteigen und wieder nach Hause zu laufen.
Mhm.
Ja, man muss nur schauen bei diesem Rechtsabbiegen, dass man nicht im Kreis läuft.
Ja. Und wie kann man das verhindern?
Jede zweite vielleicht dann doch links oder jede dritte. Muss man ausprobieren. Und darum geht es ja auch, einfach ausprobieren und dann gucken, was funktioniert nicht so gut. Nächstes Mal wieder ein bisschen was anderes machen.
Ja.
Also Lust drauf haben auf das Entdecken, das Spielerische und auch das Kindliche. Ne? Als Kinder hatten wir gar nicht so diese Ziele, wir müssen jetzt von A nach B, wir müssen das und das schaffen, sondern wir sind einfach raus und haben entdeckt. Und das sollten wir uns ein Stück wieder zurückerkämpfen, so, weil das, das ganz schön ist.
Darf man eigentlich draußen übernachten, einfach so, wo man möchte?
Das draußen übernachten ist nicht verboten per se. Das Zelten
das
ist verboten.
Zelten ist
also
verboten,
das wilde Zelten ist in Deutschland verboten. Nur wenn ich kein Zelt habe, dann bewege ich mich in einer Grauzone.
Ah.
Vorausgesetzt, ich bin nicht im Naturschutzgebiet, wo manchmal auch das Übernachten ohne Zelt nochmal explizit verboten ist. Aber es ist ja auch schwer juristisch zu greifen, ob ich jetzt irgendwo da liege und mir den Sonnenuntergang angucke und mir vielleicht irgendwann mal 3-4 Stunden die Augen zufallen.
Was hilft gegen Mücken eigentlich? Denn da müsstest du ja der absolute Experte sein, der alles schon ausprobiert hat.
Das Wirkungsvollste gegen Mücken ist für mich einfach den Schlafsack ganz zuziehen. Also, dass wirklich nur noch das Gesicht rausguckt.
Ja.
Und im Zweifel schmiere ich das ein bisschen ein.
Jawohl.
Dann können mir die Mücken nicht viel anhaben.
Ja,
ansonsten gibt es Hängematten mit Moskitonetzen. Also ich schlafe sehr, sehr gerne in der Hängematte, deswegen erzähle ich immer wieder von der Hängematte. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt Biwaksäcke, das sind so eine Art Hüllen für Schlafsäcke, wo noch ein Moskitonetz eingearbeitet ist.
Okay.
Gibt's alles. Aber ich finde, das Wenigste braucht man, um wirklich anzufangen von dieser ganzen Hightech-Ausrüstung oder was es da noch alles gibt. Aufrüsten kann man natürlich immer bis ins Unendliche. Die Ausrüstung, die fehlende Ausrüstung ist aber auch oft so ein Grund, nicht anzufangen. Also eine Ausrede, die wir vor uns herschieben.
Aber braucht man nicht. Geht ohne. Professionelle Ausrüstung.
Je schlechter die Ausrüstung, desto größer das Abenteuer. Das ist genau wie mit der Planung.
Also es gibt auch so einige Leitsätze natürlich, an denen du dich orientierst. Einen, den finde ich auch ganz interessant. Stille macht wach. Wieso das? Stille macht wach.
Ja, unser Alltag ist oft zu laut.
Also,
unser Alltag ist wirklich von vielen, vielen Reizen geprägt.
Man würde denken, dass das einen wach hält irgendwie, das Laute.
Das nutzt sich ab und es ist ganz toll, wenn es wirklich mal ruhig wird, weil wir dann wieder auf andere Dinge hören. Es gibt so diesen Begriff Achtsamkeit, der gerade viel benutzt wird.
Natürlich, klar.
Darum geht es natürlich auch so ein bisschen. Wirklich mal wieder wahrnehmen mit allen Sinnen in der Natur, was da so passiert. Und auf einmal sehen wir, hören wir, riechen wir Dinge, die sonst so an uns vorüberfliegen, weil wir gar keinen Sinn dafür haben.
Ja. Funktionieren Abenteuer eigentlich nur in einer Umgebung, die für uns unbekannt ist, die neu ist?
Das hilft schon sehr, eine unbekannte Umgebung zu haben. Ich finde wichtig, dass es immer neue Aspekte gibt. Also ich kann auch in einer Umgebung unterwegs sein, die ich kenne, die ich aber irgendwie anders wahrnehme oder in der ich mich anders bewege. Also wenn einen Weg immer mit dem Fahrrad mache, vielleicht mache ich ihn mal zu Fuß oder ich bin auf einem Gewässer, auf dem ich sonst nur mit einem Schiff unterwegs bin oder so, das schwimme ich mal. Also Dinge neu zu machen, heißt nicht immer zwingend auch in einer neuen Umgebung unterwegs zu sein. Mhm. Aber immer eben offen sein für Neues, um nicht in diesen Trott zu verfallen.
Mhm. Also der Wald ist ein wunderbarer Spielplatz, in Anführungszeichen, für ein Mikroabenteuer. Du hast 5 Fragen, die man sich einfach stellen kann, um den Wald besser kennenzulernen. Also welche Bäume stehen hier zum Beispiel? Gibt es Pflanzen, die essbar sind? Und dann eine Frage, welche Geschichte hat dieser Wald? Was kommen denn da für Sachen raus?
Ja, solche Fragen beantworten sich natürlich nicht direkt, wenn ich da stehe zwischen den Bäumen.
Nee.
Da lohnt es dann manchmal ein bisschen mit Leuten zu sprechen oder auch zu recherchieren. Aber ich finde es ganz spannend, weil der Wald, gerade der Wald, ja für die Deutschen auch so ein wichtiges Thema sind. Ja? Also wenn es so etwas wie eine Identität einer Nation gibt, dann spielt der Wald für die Deutschen sicher eine sehr, sehr große Rolle. Und der Wald wurde auch viel abgeholzt, aufgeforstet in Deutschland. Hätten wir da nie eingegriffen, wäre ja komplett Deutschland bewaldet. Insofern ranken sich da sehr, sehr viele Geschichten auch um die Wälder. Und ich finde es immer spannend, da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken, um auch dann nochmal vielleicht ein bisschen anders durch den Wald zu laufen nächstes Mal. Weil ich weiß, oh, hier ist das passiert, hier ist das passiert.
Also was sind auch das denn für Dinge zum Beispiel, die da passiert sind? Also was bei euch im Sachsenwald da oben gibt's ja? Was ist da denn da passiert zum Beispiel? Oder in deinem Wald, bei dir in der Nähe?
Also hier waren damals vor hunderten, tausenden Jahren waren hier Bärenjäger, glaube ich auch. Oder nee, Rentierjäger waren das unterwegs. Ah, okay. Ja. Also damals gab es hier noch Rentiere, die hier wirklich dann auch mit Fellen gehandelt haben und sich zum Teil an Heidestücken oder an Rand von Wäldern, an Seen niedergelassen hatten. So kleine, wie so Behausungen hatten, ne, und sich gebaut haben. Und wenn ich das weiß, dann laufe ich da schon anders lang. Dann stelle ich mir vor, Mensch, was ist hier alles schon passiert? Ja, und ich schätze das nochmal mehr wert. Ja, also diese Orte sind ja oft aufgeladen mit etwas, wenn man so möchte, ohne jetzt ins Spirituelle abzudriften. Und das finde ich schon auch spannend.
In Berlin zum Beispiel, da gibt es ja die Brüder Sass, das waren so 2 Ganoven, die einen riesen Raub gemacht haben. Und diesen Schatz haben sie angeblich im Spreewald versteckt, wo heute noch ständig Leute auf der Suche sind nach diesem Schatz. Siehst du mal, da gibt es bestimmt noch.
Das wusste ich nicht.
Die Brüder Sass damals. Also da gibt es bestimmt noch andere Wälder, wo vielleicht ja auch etwas versteckt ist. Aber diese Abenteuerlust, hast du die von deinen Eltern eigentlich bekommen, die ja schon gleich bei deiner Geburt eine so lustige Karte verschickt haben?
Ja, meine Eltern waren schon sehr abenteuerlustig auf der Karte, auf die du anspielst. Das ist die Karte, die meine Eltern nach meiner Geburt dann verschickt haben an so ein paar Leute. Steht drauf, Christo Förster geht auf Entdeckungsreise. Also vielleicht war es so eine Art Omen, wobei ja viele von uns einfach diesen Entdeckerdrang haben, eigentlich alle. Bei einigen kommt da vielleicht ein bisschen mehr durch oder die gehen dem mehr nach als andere.
Klar.
Ja, mir wurde das schon immer vorgelebt, gar nicht so sehr dieses Outdoor-Ding, so das Wandern und ich weiß nicht, Skifahren haben wir nie gemacht zum Beispiel,
ja.
Aber einfach diese Einstellung, dieses Draußensein und drauf los, selbstbestimmt vor allem.
Ja.
Das ist was mir sehr wichtig ist oder was ich mitgenommen habe aus meiner Erziehung, wie ich groß geworden bin, dass ich selbstbestimmt sein durfte.
Das hat ja wirklich funktioniert bei dir. Christo Förster, der Motivationstrainer, der uns empfiehlt, rauszugehen und zu machen. So heißt das Buch auch, das er geschrieben hat über die große Kraft der kleinen Abenteuer. Raus und machen. Und wo die Angst ist, da geht's lang, ne?
Wo die Angst ist, da geht's lang.
Eine Devise.
Ist ein schöner Satz. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Also Angst ist okay, aber oft liegt dahinter was ganz Wertvolles.
Und auch noch gilt, beschissene Momente sind immer für gute Geschichten da.
Ganz genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche dir, ich wünsche allen Hörern eine wunderbare Zeit da draußen.
Gruß nach Hamburg.
Talk mit Thies.